NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo, ich bin Julia Fritz und freue mich, dass ihr auch heute wieder in unseren Ernährungspodcast reinhört. Es geht heute bei uns um ein viel diskutiertes Thema, die vegetarische oder vegane Ernährung von Hunden und Katzen. Bei uns Menschen nimmt dieser Ernährungstrend weiter zu. Das hat verschiedene Gründe. Die einen möchten die eigene Gesundheit durch fleischlose Ernährung verbessern, andere möchten die Umwelt schonen oder aus Tierschutzgründen aus Fleisch verzichten. Da gibt es viele Gründe. Mancher Tierhalter überlegt dann vielleicht, ob die fleischlose Ernährung oder der komplette Verzicht auf tierische Produkte auch für den Vierbeiner möglich ist. Ob dies artgerecht ist, wie man einer Mangelernährung vorbeugt, darüber spreche ich wie immer mit Fachjournalistin Manuela Bauer. Hallo liebe Manu.
Hallo liebe Julia.
Soweit ich weiß, du bist ja Vegetarierin auch schon lange, gell?
Ja, also so ungefähr 35 Jahre.
Okay.
Also da wurde ich auch damals etwas ungläubig angeguckt, aber das hat sich ja...
Ich erinnere mich auch zu Schulzeiten. Ich hatte auch eine Freundin, die war Vegetarierin. Weiß gar nicht mehr warum oder wie es dazu kam. Das war, weiß nicht, 5., 6. Klasse. Und es war total...
exotisch.
Ja. Sehr exotisch, genau. Nee, heute ist es Standard eigentlich.
Ja, ja, also ich würde sagen so, ja, in den letzten 15 Jahren hat sich viel getan.
Mhm.
Ja. Aber davor war man wirklich so ein bisschen Außerirdischer. So, von was lebst du?
Ja, genau. Ja, lustig. Ja. Man denkt irgendwie immer, wenn man auf Fleisch verzichtet, dass das dann auch, ja, dass da irgendwie immer dann alles fehlt und so. Naja.
Ja, ein bisschen was fehlt auch, aber da kommen wir dazu.
Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist, ja, gewisse Dinge sind schon berechtigt, ja. Genau, aber es soll jeder sich ernähren, wie er es für richtig hält, würde ich sagen. Schauen wir mal.
Ich meine, ich wäre aber trotzdem nicht auf die Idee gekommen, zum Beispiel meine Katzen vegetarisch oder sogar vegan zu ernähren, weil das sind ja Carnivoren und nicht wie Hunde Carnivoren, also Allesfresser. Ja. Aber natürlich wird auch hier heiß diskutiert. Ja. Der Deutsche Tierschutzbund, der hält es zum Beispiel nicht für artgerecht, Katzen vegan zu ernähren. Ja. Weil Katzen sind darauf angewiesen, tierisches Gewebe zu sich zu nehmen, weil sie zum Beispiel die Vitamine A und D nicht selbst oder aus pflanzlichen Vorstufen bilden können. Richtig. Ihr Eiweißbedarf ist auch sehr hoch. Und weil sie diese aus tierischen Quellen besser verwerten, sind diese den pflanzlichen vorzuziehen. Also ich glaube, meine Mina hält mir eher eins gehustet.
Ja, es stimmt. Also ich bin ja eher, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll, tolerant oder was. Also ich will es einfach mal gar nicht beziffern. Ich bin der Meinung, jeder soll die Entscheidung treffen, wie er sein Tier ernähren möchte. Und ich sehe mich da mehr als Vermittler oder als Unterstützer, um dann eben durch mein Fachwissen für das Tier so dafür zu sorgen, dass man halt, dass es halt eben an nichts fehlt, wenn man sich jetzt so etwas abseits des üblich eingetretenen Pfades bewegt. Bei Katzen muss ich tatsächlich sagen, da bin ich auch komplett raus und dagegen, spießig, wie auch immer, weil, wie du schon sagst, Katzen sind reine Fleischfresser, die sind auch, ernährungsphysiologisch nennen wir sie strikte Karnivore, genau aus den Gründen, weil die halt besondere Bedürfnisse an spezielle Nährstoffe haben, im Vergleich zum Hund, die eben nur in tierischer Kost vorkommen. Und selbst beim Hund ist es so, dass du bestimmte Nährstoffe ergänzt bei veganen Rationen, können wir nachher noch näher drauf eingehen, weil du die halt sonst in tierischer Kost total viel hast und es sonst etwas knapp werden könnte. Aber bei Katzen geht das halt eigentlich nicht. Dann hast du bei Katzen natürlich noch das Thema Nahrungsprägung auch. Ja? Also so eine vegane Katze, die du dann müsstest du von klein auf an prägen, ob man überhaupt Tiere im Wachstum vegan ernähren sollte, können wir auch noch mal drüber nachher eingehen. Also Katzen ist schon wirklich ein sehr heikles Thema. Ich weiß noch, meine ehemalige Chefin, die war immer sehr provokant in ihren Aussagen und hat immer gesagt, dass eine vegane Katzenernährung einem unangemeldeten Tierversuch gleich käme. Da verschluckt sich Frau Bauer an ihr. Ja, total hart. Du hast dich gerade auch fast verschluckt. Wenn du es jetzt mal mit Abstand betrachtest, stimmt's eigentlich. Wenn ich jetzt, ich habe ja früher an der Uni gearbeitet und wenn du da Forschungsvorhaben hast, dann musst du das natürlich, du musst einen Antrag stellen, du musst einen Tierversuchsantrag stellen, du musst es begründen, du musst vielleicht vor der Ethikkommission Dinge begründen. Und da wir ja jetzt auch nicht wirklich einen Mangel an tierischer Kost haben für unsere Haustiere, gibt es ja eigentlich auch keine Notwendigkeit, dass wir strikte Fleischfresser, die ernährungsphysiologisch überhaupt nicht darauf ausgelegt sind, pflanzlich ernähren. Wenn wir in diesem Notstand wären, ist es was anderes. Also das heißt, du müsstest da wirklich begründen, welchen Mehrwert hat dieses Forschungsprojekt, um dieser Fragestellung nachzugehen. Und wenn, ich weiß es jetzt nicht, ja, aber wenn dann vielleicht eine Ethikkommission sagen würde, nee, da haben wir vielleicht erstmal andere Themen auf der Liste, dann würde ich persönlich das schon nachvollziehen. Deswegen, ich denke auch, wenn du, das eine ist das eine, was du für dich selber machst, das andere ist das, was du für das Tier machst. Ja, und natürlich machst du dir, viele machen es ja aus Tierschutzgründen auch, also zumindest das, was ich in der Beratung höre. Und da dreht sich natürlich dieser Fokus um die futterliefernden Tiere, die du im Prinzip ja, also nicht kennst, sage ich jetzt mal, und das Tier, was mit dir zusammenlebt, hat ja auch noch eine Rolle. Und bei der Katze ist es einfach so, dass sich das nun mal nicht ausgeht mit der veganen Ernährung. Und das ist dann schon so ein bisschen, ja, vielleicht verquer, sage ich jetzt mal. Oder ist die Frage, ob dann die Katze das richtige Haustier ist, wenn man da so, wenn es einem wirklich so wichtig ist. Ja. Hm. Aber gut, das ist
also jetzt rein ernährungsphysiologisch, die benötigen ja Taurin, ne?
Ja, auch, genau. Taurin ist eine schwefelhaltige Aminosäure, die für Katzen tatsächlich eben essentiell ist. Wenn sie die nicht haben, dann kriegen die so Vergiftungserscheinungen, sage ich jetzt mal. Und deswegen wird es auch im Katzenfutter in der Regel zugesetzt, weil es auch durch Herstellungsprozesse in der Verfügbarkeit leiden kann. Bei Hunden ist es nicht essentiell tatsächlich, also das ist schon mal ein Unterschied. Und das Taurin kommt ausschließlich in tierischer Kost vor, genauso auch wie die Arachidonsäure. Das ist eine Omega-6-Fettsäure, die nur bei der Katze essentiell ist, beim Hund nicht. Haben wir, glaube ich, auch in unserem Öl-Podcast drüber gesprochen. Und eigentlich ist es schon faszinierend, finde ich, weil wenn man sich überlegt, wenn die Katze frisst halt tierische Kost, ja, in der Regel ja Mäuse und Co., und die Natur sozusagen, also das, was da drin ist, das kriegt die Katze quasi präsentiert, also muss sie es nicht selber herstellen. Genauso auch wie eben mit Vitamin A. Das können wir und auch Hunde aus der pflanzlichen Vorstufe Beta-Carotin, Karotten und so weiter umwandeln in aktives Vitamin A. Die Katze kann das nicht. Auch wieder so ein Vorteil. Das heißt, die bekommt ihr Vitamin A über die Leber, wo das gespeichert wird. Und ich finde es eigentlich faszinierend, eben so zu sehen, dass wirklich da die Natur sozusagen auch gar nicht es für notwendig hält, der Katze Enzyme zu geben, mit der sie Beta-Carotin umwandeln können, weil sie frisst sehr eh nicht. Also da steckt, weißt du, das finde ich persönlich irgendwie immer so faszinierend, so diese Zusammenhänge, wie auch so, ja, die Unterschiede in den Ernährungsweisen von allen möglichen Tierarten zustande kommen. Genau.
Also ja. Fällt die Katze schon mal weg heute bei unserer.
Ja, also das muss ich echt sagen. Also es ist ja wirklich auch ein sehr spezielles Thema, überhaupt diese fleischlose Ernährung. Da gibt es so viele verschiedene Meinungen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, egal was du sagst, ist es auf jeden Fall falsch. So. Aber bei den Katzen kann ich ganz klar sagen, also eine vegane Ernährung geht da nicht. Ja, das ist wirklich dann nicht der richtige Tierschutzgedanke. Ja.
Naja, und bevor die Emotionen hochgehen, wir wollen ganz sachlich bleiben, ganz einfach. Ja.
Das sowieso, genau. Wir möchten hier informieren und jeder möge sich selber sein Bild machen. Genau.
Ja, man hat es also auch an den Fragen gemerkt, es sind lauter Hundehalter und Halterinnen, die heute geschrieben haben.
Sehr gut.
Sehr gut. Also ich als vegetarischer Zweibeiner, ich weiß ja, worauf ich achten muss, ja, damit mein Vitaminhaushalt im Balance bleibt, ja, vor allem B12, das auch Cobalamin.
Cobalamin,
genannt wird und das hauptsächlich in Fisch und Fleisch vorkommt, das brauche ich und das fehlt mir ja dann.
Richtig, genau.
Für was ist denn das B12 im Körper zuständig?
Ach, zum Beispiel für die Zellteilung brauchst du das, Nervensystem, Blutbildung. Also B12 hat verschiedene Funktionen. B12 ist auch etwas, was wir diagnostisch tatsächlich nutzen. Im Rahmen von Pankreaserkrankungen oder auch von chronischen Darmerkrankungen wird es beim Hund als Parameter genutzt. Tatsächlich, also ja, B12 ist, ich habe mal in der Arztpraxis gearbeitet früher, also Humanarzt, der war auch, hat viel Laboruntersuchungen gemacht und der hatte tatsächlich auch ab und zu Vegetarier mit Eisenmangelanämie und ich erinnere mich auch, einer war dabei mit einem B12-Mangel tatsächlich. Also im Humanbereich scheint es wohl auch ab und zu mal vorzukommen durch eben eine Fleisch- also oder vegetarische oder vegane Ernährung. Genau, das habe ich jetzt so beim Hund noch nicht gesehen, aber es ist eben wichtig zu wissen, dass B12 in tierischer Kost vorkommt, also gehört das tatsächlich ergänzt, wenn man jetzt darauf verzichtet. Genau.
Ist B12 auch so fürs Nervenkostüm, sage ich jetzt mal, bei uns Menschen irgendwie zuständig?
Ein bisschen sicherlich auch mit. Also, weißt du, die Vitamine haben so vielfältige Funktionen. Es gibt natürlich welche, die mehr Bezug zu dem einen oder zum anderen System haben, wie B1 hat einen sehr starken Bezug zum Nervensystem auch. Und also du hast jetzt nicht so dieses eine Etikett am Vitamin dran, wofür es wichtig ist. Genau. Aber B12 wird tatsächlich auch in der Leber zum Teil ein bisschen gespeichert als Besonderheit, weil sonst werden wasserlösliche Vitamine nicht gespeichert. Und was auch noch besonders ist beim B12, dass du einen sogenannten Intrinsic-Faktor brauchst, um das aufzunehmen. Also das muss sich an etwas dran koppeln, damit es überhaupt ins Blut aufgenommen werden kann. Und das, woran es gekoppelt wird, wird eben beim Hund vorwiegend im Pankreas, in der Bauchspeicheldrüse gebildet, beim Menschen im Magen und Pankreas vorwiegend im Magen. Deswegen haben die Hunde mit Pankreaserkrankungen auch teilweise tatsächlich da eine Unterversorgung, in Anführungszeichen, weil sie halt ihnen dieser Faktor fehlt. Ja, genau.
Jetzt kann ich das ja ganz gut ausgleichen mit Eiern und Milch und Milchprodukten, also so Joghurt und Käse, was ich auch gerne mag. Das kann ich ja im Grunde beim Hund auch, oder?
Ja, richtig, genau. Also man muss halt unterscheiden, wenn wir jetzt von fleischloser Ernährung sprechen, dass wir halt vegetarisch, gibt es ja auch wieder Abstufungen, lakto-vegetarisch, ovo-vegetarisch, lakto-ovo oder manche sagen piskitarisch, ja, also... Das musst du doch wissen. Liebe Zuhörer,
nein,
Frau Bauer, reißt die Augen auf. Also ich habe gelernt, genau, was ist eigentlich witzig, weil jetzt durch meine Tätigkeit, je mehr man berät, also es gibt Unterscheidungen und deswegen habe ich mir auch angewöhnt nachzufragen, was jetzt genau unter vegetarisch verstanden wird, weil für manche ist es tatsächlich jetzt, ich verzichte auf Fleisch, esse aber Fisch oder gebe meinem Tier Fisch. Manche sagen, ich gebe dann Eier oder Eier und Fisch oder Milchprodukte. Also man könnte das noch differenzieren. Aber wir können uns gerne darauf einigen, dass es mal fleischlos ist. Genau. Und da hast du halt trotzdem ja tierische Produkte, wie eben die Eier oder auch Milchprodukte in erster Linie. Und das sind beides auch sehr, jetzt von meiner Brille aus gesehen, super hochwertige, gut verträgliche, großartige Futtermittel. Insbesondere auch das Ei. Oder das Ei-Protein gilt auch fast, könnte man sagen, als Referenzwert, weil die Zusammensetzung der Aminosäuren in dem Ei so ideal ist.
Ja. Perfekt.
Also das hat eine sehr hohe biologische Wertigkeit, ist da der Begriff. Und insofern, wenn du jetzt mit Eiern oder auch Milchprodukten arbeitest, stehst du jetzt einer fleischlosen Ernährung kaum nach, weil das ist eigentlich vergleichbar. Also Was wir bei solchen Rationen oder was ich da empfehle, ist sicherheitshalber beim Hund tatsächlich auch Taurin zu ergänzen, was du vorhin schon gesagt hast, wegen der Katze, und auch L-Carnitin. Das ist auch etwas, was der Hund bilden kann aus zwei Aminosäuren, die aber in Nicht-Fleisch sozusagen nicht so viel drin sind. Und das ist jetzt aus meiner Sicht nur so ein Sicherheitsgedanken, weil wir da jetzt ja auch noch nicht abschließende Studienlage haben, weil wir wissen schon, dass manche Hunde auch eine Herzerkrankung kriegen können, ähnlich wie eine Katze, die mit Taurin assoziiert ist, obwohl der Hund eigentlich es herstellen kann. Also da scheint es Rassebesonderheiten zu geben. Und allein mit dem Hintergrund bin ich persönlich so, dass ich es lieber ergänze oder empfehle zu ergänzen, weil auch bei diesen Nährstoffen Carnitin und Taurin selbst eine Überversorgung nichts ausmacht. Taurin hat auch noch antioxidative Eigenschaften, ein bisschen neuromodulatorisch ist es. L-Carnitin hilft bei der Fettverbrennung, ja, weil es der Carrier, der die Fettsäuren in die Mitochondrien, in die Energiezentren der Zelle bringt.
Ja, da müssen auch Hunde drüber nachdenken.
Ja, also es sind jetzt Sachen, die sinnvoll sind, die in der Überversorgung nichts machen. Und ich habe das dann lieber mit drin beim Hund, wenn der langfristig vegetarisch ernährt wird oder jetzt, wenn es ein wachsendes Tier wäre, würde ich das im Zweifel immer ergänzen. Aber ansonsten hast du da keine weiteren großen Besonderheiten. Also tricky wird es eigentlich erst, wenn du in den veganen Bereich gehst.
Jetzt haben wir gesagt, man kann das ausgleichen mit Milch, Eiern und so weiter. Wie gebe ich denn das Ei am besten dem Hund?
Also gekocht auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Denn rohe Eier oder rohes Eiweiß hat so Trypsin-Inhibitoren. Und Avidin ist noch drin, das kann Biotin binden. Das heißt, von der Verträglichkeit ist das im rohen Zustand auf die Dauer und in großen Mengen nicht so gesund. Wobei ich einen Bobtail hatte.
Der kommt mir irgendwie bekannt vor.
Habe ich schon mal von dem erzählt?
Ich weiß nicht, der kommt mir bekannt
Winston
vor, der Bobtail.
War das möglicherweise. Ja, wir haben ja mal, war das in dem Futtermittel-Podcast? Ich weiß nicht, ich glaube, über den, der hat ja rohe Eier gekriegt. Ich war völlig fasziniert, dass dem das gut bekommen ist, weil von der Theorie her hätte das nicht unbedingt so sein sollen. Ich kann aus Erfahrung sagen, wenn man jetzt einmal die Woche oder zweimal die Woche ein komplett rohes Ei gibt, dann macht das auch nichts, aber so auf die Dauer. Also theoretisch, ja, die Verträglichkeit und Verdaulichkeit ist einfach besser, wenn man es kocht. Also würde ich es kochen, aber ob du jetzt...
Und da auch nur ein, zwei in der Woche oder wie
viel? Nee, wenn du es jetzt wirklich quasi als Basis nimmst, würdest du das dann täglich tatsächlich geben. Und ob du da aber dann ein Rührei draus machst oder ein weichgekochtes, hartgekochtes Spiegel, also da kannst du auch total kreativ
sein. Und wenn er 5,5 Minuten will?
Ja, dann müssen es 5,5 Minuten sein.
Ne? Genau. Und wenn ich jetzt vegan ernähren will und jetzt brauche ich das Vitamin B12 zum Beispiel aus Obst und Gemüse.
Ja, dann musst du tatsächlich auch auf Nahrungsergänzungen ausweichen.
Also Hülsenfrüchte reichen nicht aus, nee, oder Soja?
Nee, also du nimmst das Soja vegan, wir müssen mal hier jetzt in Strukturen denken. Wir brauchen erstmal gute Proteinquellen. Der Hund hat im Vergleich zu uns Menschen einen viel höheren Protein-Eiweißbedarf als wir. Deswegen ist es nicht ganz so einfach den Hund sozusagen vegan zu ernähren wie uns Menschen, weil der braucht so viel Eiweiß. Und dadurch, dass er so viel braucht, musst du halt entsprechende Eiweißquellen haben. Und es ist nun mal so von Natur aus, dass diese pflanzlichen Eiweißquellen, also Hülsenfrüchte, von dieser biologischen Wertigkeit, was ich gesagt habe, sprich von dem Aminosäurenmuster oder der Aminosäurenzusammensetzung, nicht so, ich nenne es jetzt mal plakativ, gut ist wie tierisches. Ausgenommen Soja. Ja, Soja ist eine Ausnahme, die ist wirklich von der Struktur, sage ich jetzt mal, Soja-Eiweiß vergleichbar zu Fleisch. Aber wenn du jetzt Soja nicht füttern würdest, aus welchen Gründen auch immer, sondern dann, was weiß ich, Lupinen, Kichererbsen, Linsen, sowas nimmst, dann kann es sein, dass dir da bestimmte Aminosäuren fehlen am Ende des Tages. Und es bringt dir nichts, von den anderen mehr zu essen, wenn dir eine fehlt. Wir haben auch einen Begriff dafür, das nennt sich erstlimitierende Aminosäure. Also die Aminosäure, die als erstes sozusagen in die Unterversorgung rutscht. Das ist typischerweise Methionin beim Hund. Das spielt auch in der Nutztierernährung tatsächlich eine große Rolle, in der Schweinefütterung tatsächlich, kann ich mich erinnern. Und das heißt, du musst halt diese Aminosäuren dann unter Umständen sogar einzeln ergänzen. In der Futtermittelindustrie machst du es grundsätzlich auch so, dass du verschiedene Eiweißquellen miteinander kombinierst. Ja, also dass du vielleicht ein Fischmehl mit dann, oder wenn du Maiskleber oder sowas hast, was pflanzlich ist, dass du die auch miteinander kombinierst, dass du am Ende des Tages sozusagen alle Aminosäuren hast, die der Hund halt benötigt. So. Bei der veganen Ernährung fällt das weg, weil ja manche Sachen einfach auf der roten Liste stehen. Und da musst du dann gucken, dass das... dass du das halt dann anderweitig ergänzt. Und in der Regel haben auch, ich sage jetzt mal, Ergänzungsfuttermittel, so wie ich das überblicke, tatsächlich dann auch für solche Indikationen auch bestimmte Aminosäuren mit drin, beziehungsweise macht es Sinn, dass die mit drin, genauso auch wie Taurin und Carnitin, das würde ich da halt auch dazu tun. Und ich meine, ich finde es schon faszinierend, aber es ist leicht verständlich, der Hund hat ja viel mehr Fell als wir Menschen. Wir sind zwar auch eigentlich überall behaart, aber halt nicht so dicht.
Nicht so, hoffe ich.
Nicht so. Und ich glaube, was war das? Ein Drittel des Bedarfs, also auf jeden Fall ein hoher Anteil, braucht der Hund allein für das Fell. Und deswegen müssen wir da schon ein bisschen das auf dem Schirm haben, dass wir da auf diese Aminosäurenversorgung halt auch schauen. Weil wenn zu wenig da ist, dann wird der Hund das irgendwie aus Reserven nehmen müssen. Und was sind die Reserven? Das sind dann halt Muskeln, letztlich, wo die dann abgebaut werden, das will ja auch keiner. Also das ist so das, warum ich sage, das ist tricky. Ich weiß noch damals, als ich angefangen habe, an der Uni, ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte jetzt her, war das total spannend, wenn da eine vegane Ration aufgetaucht ist, weil es so wenig gemacht haben, wie du ja auch gesagt hast. Heute machen es immer mehr, je mehr das im Humanbereich drängt wird, desto mehr überlegen die Leute, ist das was für mein Tier? Und das war immer so eine Herausforderung, weil du da so schön rechnen konntest und das so schön zusammenbasteln konntest, ja. Naja, gut. Die Freuden eines Tierernährers.
Ich wollte schon sagen, genau. Da glänzen die Augen bei Frau Fritz.
Nein, magst du schon. Das ist, weißt du, so, wie kombiniere ich das? Ich finde es schon herausfordernd, ja, dass du halt das am Ende das passend hinkriegst, aber nur nicht alle Zutaten hast, die du halt sonst verwendest. Das macht Spaß.
Naja, und der Nebeneffekt jetzt von vielen Hülsenfrüchten, die ja eben das bringt, ist ja, ich sag mal, das Pupsen.
Wie war das? Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, jede genau. Erbse einen Knall. Ja, da ist auch tatsächlich was.
Das stimmt, oder?
Ja, ist was dran.
Klar, also ja. Das heißt, wenn du da jetzt ganz viele
Kann passieren, ja. Also du hast in diesen pflanzlichen Futtermitteln ja, unterschiedliche, wie nenne ich das jetzt, also zum Beispiel so bestimmte Zuckerverbindungen oder so, die eben diese Blähungen verursachen können, weil die halt nicht so verdaulich sind. Und alles, was sozusagen im Dickdarm irgendwie landet, wo die ganzen Bakterien sitzen, die machen sich ja über alles her. Und egal, was die fermentieren, da entstehen ja Gase. Und das ist dann, sind dann sozusagen das überschüssige Luft, was dann
irgendwie… Es ist einfach nur Luft.
Und ich sag mal, wenn du schon mal im Dickdarm bist, ist natürlich der Weg nach hinten auch der kürzeste insofern. Ja, das kann auch passieren. Also Verträglichkeit ist auch nochmal so ein Thema, worauf man vielleicht achten sollte, auch tatsächlich testen jetzt, was jetzt da das individuelle Tier auch tatsächlich auch eine gewisse Gewöhnungssache, kennt man ja vielleicht von Menschen auch. Ja, manche können das gut essen, manche anderes nicht. Also da ist auch noch mal so ein kleines Klemmerchen, was man vielleicht sich auch noch mal dann berücksichtigen müsste.
Genau. Ja, deswegen will unsere Hörerin Erik zu dem Punkt was wissen. Und zwar, ist Protein aus Hülsenfrüchten für Hunde auf Dauer wirklich sinnvoll und gesund? Oder generell pflanzliche Proteine? Also können diese so verwertet werden wie tierische?
Ja und nein.
Ah, ja. Also jein.
Ein ganz klares Jein. Wie gesagt, kommt drauf an, welchen Aspekt ich jetzt betrachte. Betrachte ich jetzt den Aspekt der Bedarfsdeckung im Sinne vom Eiweißbedarf, sind die pflanzlichen Proteine den tierischen etwas hinten angestellt, mit Ausnahme von Sojaproteinen. So, was die Verwertbarkeit oder Verdaulichkeit betrifft, es ist halt so, dass diese pflanzlichen Quellen von Haus aus auch in der Regel Fasern, Ballaststoffe mit sich bringen.
Was wiederum gut ist, ja.
Was wiederum gut ist, einerseits, andererseits aber auch die Verdaulichkeit beeinflusst. Es gibt auch so eine Faustregel, je mehr Faser, je mehr Ballaststoffe ich habe, desto schlechter ist die Verdaulichkeit, desto größer ist die Kotmenge. Was ja vielleicht nicht unbedingt erwünscht ist, was aber bei jetzt einer pflanzlichen Ernährung beim Tier in der Regel mit einhergeht. Es ist jetzt gesundheitlich betrachtet nicht relevant, ob der Hund einen Haufen macht, zwei oder drei. Und wir haben ja auch, du hast ja gesagt, ne, Ballaststoffe sind gesund, ja, weil sie ja für den Darm.
Also, heißt doch immer.
Ja, ist ja auch so.
Ballaststoffe,
ja. Ja, ist ja auch so. Ja, die helfen bei der Sättigung, die regen die Darmperistaltik an, die fermentierbaren, die präbiotischen Anteile sind gut für die Darmflora. Haben wir schon mal über Fasern eigentlich gesprochen, sollten wir vielleicht mal machen, haben wir noch nicht, gell?
Nee, kommt.
Ja, siehst du, können wir gleich auf die Liste machen. Genau, das heißt, die haben unfassbar viele positive Aspekte, aber damit einhergehend eben auch einen, wenn man so sagen will, negativen Effekt auf die Verdaulichkeit. Aber es ist halt die Frage, was will ich jetzt haben? Ja, weil ich brauche es ja auch für eine gute Kotkonsistenz und so weiter. Aber dadurch, dass ich natürlich jetzt dann überwiegend pflanzliches Material in meinem Napf habe, habe ich auch in der Regel einen etwas höheren Ballaststoffgehalt und damit auch in der Regel vielleicht einen Haufen mehr oder eine größere Kotmenge. Weil tatsächlich die Unterschiede wirklich ganz minimal sind. Wenn ich jetzt an der Verdaulichkeitsschraube 10% runtergehe, also vielleicht von 90 auf 80, was jetzt so ein Bereich sein könnte, ist das jetzt nicht viel, ja. 90, 80 sind wir ja immer noch im Luxusbereich. Aber von der Kotmenge macht es halt das Doppelte aus. So, das heißt, ne, das, was ich dann sehe, wenn ich meinem Hund beim Gassigehen folge mit deiner Tüte, ist dann schon etwas, wo ich mir denke, was ist, kommt da überhaupt noch was beim Hund an? Tut's natürlich, ja. Mhm. Aber ja,
das passiert. Da fällt halt mir diese nicht. Haufenhilfe, habe ich irgendwie im Kopf. Das heißt, die hast du im Programm, die heißt so, kann ich nichts dafür. Kann
das Kackifix. Ja, 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 genau.
Das sind Fasern drin dann.
Das sind Fasern tatsächlich. Mhm. Das ist halt für Tiere gedacht, die eher weichen Kot haben. Ja, vielleicht auch Tiere, die mehr tierisches Material kriegen. Also klassische Indikation wäre so der dosengefütterte Hund, der vielleicht ein bisschen weichen Kot hat, weil das eben keine Fasern enthält. Und da, genau, tust du dann ein paar Fasern dazu, um eben diese Konsistenz zu ändern. Also Fasern sind total gut. Nur bei den pflanzlich ernährten Hunden sollten wir nicht allzu überrascht sein, wenn da etwas mehr am Ende des Tages rauskommt oder auch ja vielleicht in einer größeren Portion. Das ist durchaus typisch, sagen wir mal so.
Muss man sich keine Sorgen machen.
Nee, eigentlich nicht, genau.
Zum Thema Gemüse möchte Caroline wissen, wird gekochtes Gemüse besser verwertet als rohes?
Ja.
Wie? Also soll sie es kochen, ja, okay.
Muss sie nicht, nein.
Nein, muss sie nicht. Oh, du machst mir schon wieder den Willy Brandt heute. Ja, nein, ja, nein.
Okay, vielleicht, ja. Okay, gut, ich kann das, erläutere das gerne ein bisschen. Also, wir haben ja, Hunde kauen ja nicht im Gegensatz zu uns Menschen.
Nein, sie
schlingen.
Ja.
Sie schlingen. So, das heißt, was wegfällt in der Regel beim Hund, ist die mechanische Zerkleinerung der Nahrung, die auch einen wichtigen Aspekt im Punkto Verdaulichkeit hat. Bedeutet, wenn wir dem Hund jetzt rohe Karottenstückchen zum Beispiel geben, was ja auch viele machen als Leckerli oder so, auch da sollten wir nicht überrascht sein, wenn die so hinten wieder rauskommen. Weil der Hund sie halt nicht kaut, du hast ein großes Stück im Darm, ja, das geht da in ein paar Stunden durch. Wie lange willst du warten, bis die Bakterien das irgendwie oder die Verdauungsenzyme, also da reicht es einfach auch nicht aus. Das heißt, das ist dann auch normal, nichts Schlimmes, muss ich wissen, muss ich mich drauf einstellen, macht in der Regel nichts. Wenn ich das jetzt koche, dann erhöhe ich sozusagen durch diesen Erhitzungsprozess, das ist die zweite Stellschraube, wie ich Produkte verdaulicher machen kann. Mit Ausnahme von Fleisch, da ist es wurscht, ob du es kochst oder nicht, da ist die Verdaulichkeit gleichermaßen. Aber bei allem, was pflanzlich ist, auch kennen wir ja auch, ne, warum kochen wir Nudeln, warum kochen wir Kartoffeln und Reis, das ist roh unverdaulich, das würde genauso auch wieder rauskommen.
Durchgehen.
Mhm. Ja, oder Maiskolben ist auch so ein Beispiel, wo man das ja auch immer hat. Und das heißt, durch diesen Kochprozess erhöhe ich dann die Verwertbarkeit, die Verdaulichkeit, das heißt, ja, ist es. Und genauso auch die Zerkleinerung. Also wenn ich das statt den Zähnen sozusagen mit dem Pürierstab oder mit der Gabel oder am Raspel oder was weiß ich, also erhöhe ich das. Aber es ist nicht zwingend erforderlich. Die Frage ist halt, was will ich damit erreichen? Will ich es jetzt als Ballaststoff geben, als Leckerli? Ne? Will ich das als Vitaminquelle, als Faserquelle? Gemüse hat natürlich auch Fasern und so weiter. Das ist so, warum will ich es geben? Welchen Zweck erfolgt? Erfülle ich.
Es ja. würde mich eh interessieren, ob ein Hund das auch frisst, jetzt so geraspelter, roher Karottensalat.
manche ja, manche nein. Also ich lache deshalb, weil ich habe häufiger in der Beratung, also Gemüse ist ja für uns das Nonplusultra der gesunden Ernährung, oder? Gemüse und Obst, also das, da ist ja die Tafel Schokolade vergessen, wenn du das mit einer, weiß ich nicht, einem Salat ausgleichst sozusagen. Also das hat halt so einen ganz hohen Wert auch in unserem Gesundheitsbewusstsein, was die Ernährung betrifft. Und ich kann jetzt von der Ernährungsphysiologie her sagen, ja, da sind Fasern drin, haben wir uns schon drauf geeinigt, die brauchen wir, die sind wichtig. Die kommen auch in der Regel zu kurz. Und natürlich haben wir auch Vitamine mit drin und so weiter, was auch gut ist. Für den Hund spielt das jetzt zur Vitaminversorgung eine untergeordnete Rolle, aber sei es drum. Jetzt stehen aber viele Hunde da drauf. Kann ich jetzt nur aus Erfahrung sagen, weil ich habe dann die Besitzer in der Beratung, die dann immer so ein bisschen drumherum drucksen. Und wenn ich dann sage, ja, man kann streng genommen auch aufs Gemüse verzichten, komplett, wenn es jetzt um die Vitaminversorgung geht, weil auch Fleisch und Innereien haben auch Vitamine, dann sind dann ich halt oft mal so, ach Gott sei Dank, da bin ich ja jetzt beruhigt, weil mein Hund mag das eigentlich gar nicht und die trauen sich das dann nicht zu sagen.
Es ist ein männlicher Hund.
Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Nein, aber also nicht jeder Hund mag es. Ich meine, wir müssen auch sagen, wir haben gesagt, Katze ist strikter Karnivore, weil sie auf Nährstoffe angewiesen ist. Hunde sind von Haus aus halt auch doch auch Beutegreifer. Also die suchen sich jetzt nicht von sich aus den Maiskolben aus, sondern die jagen neben Kaninchen hinterher. Das müssen wir halt einfach auch fairerweise mal so sagen. Ja, das heißt, so rein von der Akzeptanz her, klar gibt es Hunde, die darauf stehen und die vielleicht auch dran gewöhnt sind oder geprägt oder wie auch immer. Aber wenn du dir jetzt die große Hundepopulation anschaust, die fressen auch grundsätzlich eh alles. Ja. Also die freuen sich auch über Reis. Genau.
Der Hunger treibt es rein.
Aber wenn du jetzt, wir hatten es doch auch mal, dass wir doch mal bei Hund, Katze, Maus so eine Kochsendung gemacht hatten. Da hatten wir doch auch die Wahlversuche. Gell? Mhm. Ich glaube, dass die Hunde alle auch zu dem Napf mit dem Fleisch als erstes gegangen sind. Gell?
Naja, ist generell ja sind sie auch eher zu den, wenn, dann haben sie zu den süßeren Sachen, das weiß ich noch bei den Smoothies. Wir hatten ein Gemüse- und einen Obst-Smoothie und da haben
Smoothies
sie...
Smoothies für Hunde gemacht, ja,
das ja, war lustig. Da haben sie zu Obst tendiert, wahrscheinlich wegen der Süße.
Ja, Zucker ist tatsächlich, also oder süß ist etwas, was so Hunde ganz gerne mögen. Ja.
Kann man aber auch mal zwischendurch machen.
Kann man auch mal machen. Ja, ja. Warum nicht? Ja, man kann sich austoben, warum nicht? Ich meine, macht ja auch Spaß, also würde mich da wahrscheinlich auch austoben. Gut, sei es drum. Ja.
Die Caroline hat noch eine zweite Frage, aber die haben wir eigentlich schon beantwortet. Welche Eiweißoptionen gibt es? Das haben wir gesagt, also genau, bei also Gemüse, das sind die Hülsenfrüchte und das Soja, ja, ne?
Genau. Soja ist halt ziemlich gut und dann halt andere Hülsenfrüchte in erster Linie, die sich da gut eignen. Plus gegebenenfalls dann eventuell noch eine günstige Ergänzung. Genau. Ja.
Dann haben wir noch eine Frage und zwar der Richback. So ist das Pseudonym.
Aha.
Möchte wissen, wie kann ich von Barf auf vegan umstellen?
Mhm. Interessant. Also, interessant. Langsam.
Ich musste jetzt selber, was für ein Zeitrahmen?
Ich musste jetzt selber erstmal nachdenken, weil das zwei Extreme sind. Also Barf ist ja im Prinzip so
hauptsächlich
viel
Fleisch, ne?
Hauptsächlich Fleisch und so viel wie möglich und vegan dann gar nicht. Es gibt total robuste Hunde, ja, die wirklich alles vertragen. Und dann gibt es super empfindliche Hunde, wo es nur reicht, wenn sie das falsche Futtermittel anschauen, dass sie schon irgendwie nicht verträglich sind. Deswegen muss man das individuell gucken. Und jetzt in dem Kontext war jetzt dieses Fleischreiche auf das Vegane, wo ich ja dann auch einen höheren Faseranteil habe wahrscheinlich. Und was wir auch schon besprochen haben, sind Blähungspotenzial erhöhen.
Schön, Blähungspotenzial.
Ich bin heute kreativ. Schönes Wort. Würde ich wirklich sagen, dass man das vielleicht so über eine Woche langsam macht.
Nur?
Ja.
Das habe ich mir jetzt länger vorgestellt.
Nee. Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Muss man halt ausprobieren, kann ich dir jetzt keine Garantie vor. Ist jetzt auch nicht so die total typische Frage, weil entweder man barft oder man füttert Fleisch.
Selten,
ja. Ja, aber so würde ich es machen. Erst also wirklich gucken, langsam, dass man vielleicht gut
annimmt.
Du hast, nehmen wir es jetzt mal praktisch, beim Barfen hast du ja eigentlich auch immer einen Gemüse-Obstanteil. Das heißt, das kennen die Tiere schon. Das heißt, ich würde vielleicht anfangen, dass ich sukzessive gewisse Futtermittel vielleicht austausche. So, dass ich vielleicht dann das Fleisch anfange, vielleicht gegen, ja gut, vegan ist ja dann Milchprodukte auch schon raus, dann vielleicht gegen, ja, Hülsenfrüchte mal zu tauschen. Ja, Süßkartoffel wäre jetzt wieder eher ein Energielieferant, aber so, ja. Ja, danke, Richback, für diese sehr anspruchsvolle Frage, auf die ich keine Pauschalantwort habe.
Nee, kann man ja oft nicht.
Nee, genau. Ich meine, es gibt auch Leute, die irgendwie so einen vegetarischen Tag die Woche machen. Habe ich auch, also die Hunde kochen oder sowas. Gut, wobei das wieder vegetarisch ist. Das ist in der Regel überhaupt kein Problem. Aber kann auch sein, dass das kein Problem ist. Aber ja, muss man ausprobieren.
Ob der Hund mitmacht.
Ja.
Die Dorothea, die schreibt uns über Facebook. Habt ihr ein Rezept für einen veganen Tag in der Barfwoche? Danke.
Zutatentechnisch, vegane Rationen kann man nehmen. Erstmal brauchst du was für Energie, also irgendwas, was Kohlenhydrate hat. Du kannst Kartoffeln nehmen, Reis, Weizennudeln, Getreideflocken, Süßkartoffeln, Hirse, also diese Fraktion sozusagen als ein Bestandteil der Ration. Dann brauchen wir noch was für Eiweiß. Da können wir jetzt eben die schon angesprochenen Hülsenfrüchte oder Soja, Tofu, was auch immer, nehmen. Dann natürlich das gewohnte Obst und Gemüse kann gerne dabei bleiben und vielleicht noch ein Pflanzenöl. Dann haben wir so die Grundkomponenten zusammen. Mhm. Das ist dann nicht ausgewogen in letzter Instanz, aber das muss es für einen Tag die Woche auch tatsächlich nicht sein. Kann ich jetzt zu Mengen und so weiter, kann ich jetzt schwer was sagen, weil ich auch nicht weiß, was das Tier wiegt und so weiter und so fort. Aber das wären jetzt einfach mal so die Bestandteile. Ansonsten kann ich euch noch vielleicht als Tipp oder vielleicht ist das hilfreich, wir haben eine Ergänzung auch für fleischlose Rationen, das Veggie heißt es bei uns im Shop und da ist auf dem Etikett sind tatsächlich Futterpläne für verschiedene Gewichtsklassen, die aber jetzt vegetarisch sind. Also da sind Eier mit drin, da sind Milchprodukte mit drin, die kann man dann, wenn es vegan sein soll, halt ersetzen entsprechend durch die Gott, komm schon ganz durcheinander, durch die Hülsenfrüchte. Dann habt ihr mal so Orientierung von den Verhältnissen. Wir haben auch diesen Kochrechner auf dieser unserer futter-rechner.de Seite, wo ihr auch Kochrationen machen könnt. Da könnt ihr euch aussuchen, wie hoch soll der Kohlenhydratanteil sein, wie hoch der Anteil Fleisch. Und dann nehmt ihr halt statt Fleisch eben pflanzliche Protein mehr. Da kann man sich auch noch so ein bisschen orientieren. Mhm. Ich hoffe, das hilft vielleicht. Genau.
Das ansonsten können wir bei den Shownotes verlinken, oder?
Können wir machen, genau. Mhm.
Okay.
Können wir machen, können wir machen.
Okay, dann der nächste oder die nächste kann man schlecht erkennen, weil die Abkürzung heißt einfach nur CB.
Ach so, Hörer oder Hörerin meinst du? Okay.
CB möchte wissen. Mhm. Genau, und da hast du ja kurz vorher schon angesprochen, weil wie ist es besser verwertbar, das Gemüse, ne? Mhm. Püriert oder roh?
Ja.
Gibt es eine gute Möglichkeit, vegetarisches oder veganes Futter auch in einer weniger breiigen Konsistenz zuzubereiten?
Ja, okay, ist auch eine spezielle Frage.
Ja, ich weiß jetzt aber nicht, interessant.
Ja, kommt natürlich auch darauf an, wie man es zubereitet jetzt, weil wenn du jetzt, gut, wenn du natürlich jetzt Linsen kochst, dann wird es eher breiig, aber jetzt zum Beispiel Tofu könntest du ja auch, ich meine, du bist eigentlich die Expertin als Vegetarierin, ja?
Ja, kommt ja auch daran, koche ich es, zerkoche ich es, dünste ich es nur kurz an, mag ich es knackig,
Ja, also es hängt auf die Zutaten drauf an, denke ich. Also ja, wenn ich den Pürierstab nicht benutze, dann ist es nicht ganz so breiig.
Ja, einfach nicht zu kochen.
Einfach nicht
zerkochen. Und den Pürierstab nicht benutzen.
Ja, genau. Und vielleicht mit den Zutaten ein bisschen spielen, was man da hat. Aber es wird wahrscheinlich etwas, ja, von der, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache auch, ne, dass du da, vielleicht kann man irgendwie auch Gemüse, wenn du so ein bisschen Gemüse raspelst oder auch Gurke, Karotte geraspelt oder von mir aus Äpfel, das kann ja vielleicht, das ist ja jetzt nicht breiig, wenn du das raspelst.
Gibt
das kann
Biss.
Vielleicht auch die Konsistenz ein bisschen bissfester machen. Wir mal testen, ja. Wir freuen uns über Erfahrungsberichte. Habe ich bisher noch nicht ausgetestet. Die Frage ist mir auch noch nie gestellt worden bis dato, tatsächlich.
Mhm. Ja, sie schreibt, anscheinend klebt es auch sehr am Napf und dann auch an den Zähnen.
Ja gut, das natürlich dann.
Gibt es denn Zutaten, die sich dann eignen, damit man dem Zahnstein vorbeugt?
Ja, da gilt halt, es muss halt gekaut werden. Mhm. Ne? Also ich meine, du kannst eine Karotte als Kau zum Kauen geben, wenn der Hund Karotten mag. Wir hatten ja auch mal einen Hund, der selber die Zucchinis dann im Garten gepflückt hat. Das war aber der hat eine Abnehmration gekriegt und er hat einen ziemlich hohen Gemüseanteil. Also er hat sehr viel Zucchinis gekriegt. Und
ich würde sagen, der hatte Hunger.
Ja.
Wenn er die Zucchinis selber im Garten abgepflückt hat.
Ja, was war so nett, weil die Besitzerin hat tatsächlich Zucchinis angepflanzt in ihrem eigenen Garten. Und dann hat die mir auch mal ein Video geschickt. Es war so witzig, der ist da wirklich hin und hat die dann
und
Labrador halt, ja. Ich meine, ja, was soll ich sagen?
Gefressen, oder was?
Ja, genau. Und also es gilt ja auch, übrigens haben wir gar nicht gesagt, ne, Gemüse, also was ich als Mensch roh essen kann, kann ich auch als Hund dann roh essen. Mm. So, ne? Auch Kohlrabi kann manche Menschen roh essen, manche nicht. Also daran kann man sich übrigens auch noch so ein bisschen orientieren. Aber für den Zahnstein gilt, es muss was zum Kauen sein. Es gibt aber mittlerweile auch dank des Trends, sage ich jetzt mal, auch unzählige, sowohl vegetarisch oder vegane
so Leckerli
und auch so Kau,
Artikel,
Kau,
so Denta.
Knochen.
Gibt es auch vegan?
Gibt es auch, ja. Vegan, vegetarisch, gibt es alles Mögliche. Also da kann man mal gucken, da haben wir eigentlich schon ganz gut. Ansonsten wäre halt noch die Möglichkeit, sich so einen Kong zu besorgen, den man dann mit was Ansprechendem füllt. Übrigens ist Bierhefe etwas, was per se für Hunde auch als sehr schmackhaft gilt. Also man könnte dann auch, was weiß ich, vielleicht jetzt, wenn es vegan sein soll, keine Ahnung, einen Linsenbrei mit Bierhefe versehen oder sonst einfach Quark da reinfüllen und dann kauen die Hunde da ja auch so ein bisschen drauf rum. Also sowas gibt es auch in dem Bereich, muss man mal so
guter
kreativ.
Tipp.
Ja, genau.
Was hältst du denn jetzt generell von veganem oder vegetarischem Fertigfutter, also Alleinfutter?
Mhm.
Ist denn da wirklich alles drin?
Hoffentlich. Aber das gilt für alle. Ne? Also wir haben auch Alleinfuttermittel, die jetzt Fleisch enthalten, die keine Alleinfutter sind. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so mit diesem, oh, wir haben keine künstlichen Zusätze. Gibt es ja manche, die das so ein bisschen zu ihrem Konzept machen und du kannst ein Alleinfutter nicht ohne Zusätze hinkriegen, weil du einfach die Rohstoffe das nun mal nicht hergeben, diesen teilweise auch sehr hohen Bedarf, insbesondere auch von Spurenelementen, die eben zu den Zusatzstoffen gehören, ausreichend hinzukriegen bei der Futtermenge, was ein Hund braucht. Und übrigens ist das Thema Spurenelemente auch jetzt bei pflanzlicher Kost auch etwas für den Hinterkopf, weil wir da auch nicht abschließend wissen, ob jetzt die Verfügbarkeit gleichermaßen hoch ist wie bei aus tierischen Quellen, zumal wir ja auch mehr Ballaststoffe haben, die wiederum auch die Verfügbarkeit, also ich mache es so, dass ich bei den fleischlosen Rationen oder auch bei meiner Mineralergänzung sozusagen da auch drauf geachtet oder im Hinterkopf hatte, die Verfügbarkeit könnte schlechter sein aus den Zutaten, dass man dann lieber etwas mehr hat. Gut, so viel allgemein, also ne, nur, dass wir wissen, das betrifft die Fertigfutterindustrie gut, grundsätzlich, da gibt es halt gute und schlechte. Jetzt sind natürlich vegetarische, vegane Futters eher eine Nische, würde ich sagen. Und manchmal sind es auch vielleicht Liebhaberfirmen dann, die dann vielleicht sagen, ach, ich mache jetzt mein Futter selber, weil, keine Ahnung, ich einfach nichts gefunden habe. Also teilweise sind das ja so die Firmenstories. Und ich kann das jetzt nicht, weißt du, das wäre jetzt sehr plakativ zu sagen, die einen sind alle gut und die anderen sind alle schlecht. Also ich kann das nicht pauschal sagen, es passt immer, tut's nicht, das weiß ich aus Erfahrung. Ja, wir haben ja auch teilweise bei uns in der Beratung auch Tiere, die dann ein veganes, vegetarisches Fertigfutter, wie auch immer, kriegen, das nicht vertragen oder. Man sollte halt immer auf die Zutaten gucken, auf jeden Fall. Ich würde darauf achten, dass da auch tatsächlich Aminosäuren ergänzt sind, also sowas wie zum Beispiel Methionin oder Tryptophan oder Tyrosin oder so. Taurin, Carnitin, das würde ich mir wünschen.
Das finde ich alles in der Deklaration.
Das wäre, ja genau, weil das wären alles ernährungsphysiologische Zusatzstoffe und die müssen zwingend deklariert werden. Also das müsste dabei sein. Wenn das nicht dabei steht, dann hätte ich jetzt auch, wenn, ne, jetzt ganz, hätte ich Zweifel, ob das reichen kann. So. Mhm. Insofern, ja, man kann da jetzt keinen, sag ich mal, Ritterschlag für alle oder auch für nicht. Es ist ja noch auch ein Markt, der sich entwickelt, muss man ja auch sagen. Mhm. Ja? Und deswegen vielleicht einfach gucken, wer macht da eigentlich die Rezepturen? Sind es Fachleute? Wer ist da drin? Was steht auf der Deklaration? Gibt es Erfahrungs-, so vielleicht, zur Orientierung? Also ja, ein bisschen, ja, genau.
Eben, alles noch in der
Entwicklung.
Spannende
Frage, ja, aber ja.
Alles noch in
der Entwicklung. Ich kann jetzt auch nicht sagen, heute, ja, das passt auf jeden Fall und dann in 2 Monaten hört, ne, und dann passt, also ich kann das einfach nicht, Stand heute kann ich sagen, ich habe Futter gesehen, die gut sind, also die auch rechnerisch alles hergeben, die gut vertragen werden, ich habe aber auch anderes gesehen. Also gilt für euch, probiert es aus, schaut euch die Firmen an, setzt euch mit dem Etikett auseinander, guckt, was kommt bei eurem Hund hinten raus, wie ist das Fell, wie ist die Kotqualität. Fell ist ja auch etwas, Fellglanz, das hat auch was mit der Fettversorgung zu tun. Ja, passt das alles? So, das sind alles Kriterien, die ihr natürlich auch dann selber beurteilen könnt. Genau. Mhm. Ja.
Genau, du sagst, es ist State of the Art, sagt man, oder wie? Oder Status Quo? Nein, der Status Quo.
Stand heute, ja.
Stand heute.
Wir hätten das Gespräch vor einem Jahr geführt oder vor 10, ja, wo du noch exotisch warst und ich mich tierisch gefreut habe, wenn ich eine vegane Ration rechnen konnte. Heute ist es ja an der Tagesordnung. Ja. Da sah es natürlich auch noch alles ganz anders aus. Ja. Deswegen, ja.
Und dementsprechend entwickelt sich ja auch die Studienlage und dazu möchte die Nadja wissen, gibt es denn inzwischen Studien zur Verträglichkeit und dauerhaften Fütterung von veganem Futter, außer von veganen Herstellern? Sehr richtig, Nadja. Ja. So Studien werden ja oft von den Herstellern gemacht. Ah, ja.
Oh Gott, diese Studienlage, das ist so, ich stöhne jetzt einmal, weil, Also nein, gibt es nicht. Meines Wissens Langzeitstudien gibt es meines Wissens nach nicht. Aus dem Grund würde ich persönlich auch beispielsweise, wenn wir jetzt mal ganz konkret werden, wen kann man eigentlich vegan ernähren und wen nicht, ich würde beim Welpen es tatsächlich auch nicht unbedingt empfehlen. Einfach aus dem Grund, weil das Wachstum eine sehr spezielle Lebensphase ist, die auch wichtig ist für später. Und es gibt keine Studien zur, also nicht, dass ich wüsste bis heute, vielleicht gibt es die in ein paar Jahren, die Frage, also es, ne, ist, die Nachfrage ist ja größer, wie das, oder auch bei trächtigen Hündinnen, wie das ist. So, das heißt, da wäre vegetarisch dann vielleicht der Kompromiss. Bei ausgewachsenen Hunden, wo alles schon fertig ist, ist das was anderes. Langzeitstudien ist genau das Gleiche. Es gibt sowieso wenig Langzeitstudien. Unfassbar, weil logischerweise, ein Doktorand möchte irgendwann fertig werden. Ja, die sind ja auch meistens dann mit der Thematik befasst und da kannst du nicht 20 Jahre drauf warten. Das heißt,
ab wann ist denn eine Langzeitstudie eine Langzeitstudie?
Ja, sag mal so, wenn du eine Doktorarbeit machst, bist du froh, wenn du die in 2-3 Jahren hinter dir hast. Mhm. Ist jetzt 2-3 Jahre schon eine Langzeitstudie und selbst da, du hast ja nicht 3 Jahre Versuchsphase. Ja, also es ist jetzt auch nicht so leicht zu machen. Das heißt, wir müssen uns sozusagen mit dem behelfen, was wir haben. Und was halt immer ganz interessant ist, deswegen habe ich gestöhnt. Bitte verzeiht mir. Aber häufig sind diese Studien, die, also du hast ja so ein bisschen Lager, ja, und du hast ja auch manche, die dann so ein bisschen sagen, ja, das ist total gut und das ist das Wichtigste. Und manche Studien sind von ihrer Aussagekraft doch dann eher etwas mau, wenn man ein bisschen weiß, worauf ich gucken muss. Ja, es ist aber vielleicht dann für den Tierbesitzer nicht offensichtlich, denn dann werden Studien präsentiert, wo Blut abgenommen wurde. Ja, oder das ist ja so ein Argument, ich höre es ja auch. Ja, also das Blutbild sieht super aus von meinem Hund. Ja, aber was will ich denn da sehen? Ja, bei Menschen, habe ich dir ja vorhin auch erzählt, war ja in der Arztpraxis, hast du dir immer Eisen angeguckt. Und viele Vegetarier hatten eine Eisenmangelanämie. So, die mussten dann Eisen, haben dann Eiseninfusionen gekriegt. Das hast du beim Hund nicht, ja, diese Eisenmangelanämie. Das heißt, ich kann im Blutbild, wo ich mir ja Zellen anschaue, weiße, rote Zellen, sowieso nichts erkennen. Und ich habe jetzt auch nicht die Referenzwerte für alle Vitamine. Das heißt, auch für euch wichtig, wenn ihr wissen wollt, ob euer Tier ausreichend versorgt ist, Rationsberechnung ist tatsächlich immer noch das Mittel der Wahl, auch wenn es Profile gibt bei Laboren, die angeboten werden für Vitamin A und Co. und weiß der Geier. Das ist schwer interpretierbar. Viele Sachen werden ja auch gespeichert im Körper. Ja, ich nehme Blut ab, das heißt, ich schaue mir eigentlich die Peripherie an. Wenn jetzt, ich habe vorhin schon gesagt, B12 wird in der Leber gespeichert, Vitamin A wird in der Leber gespeichert, Kupfer wird in der Leber gespeichert, Zink wird zum Teil auch in den Knochen gespeichert. Das heißt, an die Speicherinformationen komme ich gar nicht ran, wenn ich Blut abzapfe. Ja. So. Das heißt, das sind Momentaufnahmen. So, wenn ich aber jetzt eine Rationsberechnung mache, das heißt, ich ermittle den individuellen Nährstoffbedarf. Dafür gibt es genug wissenschaftliche Grundlagen, dass wir sagen können, da wissen wir schon ziemlich viel. Dann schaue ich mir an, wir haben ja auch Datenbanken, Informationen, welche Nährstoffe sind im Schnitt in diesen und jenen Zutaten drin oder im Fertigfutter kriege ich die vielleicht vom Hersteller. Und dann kann ich einen Abgleich machen zwischen Bedarf und Versorgung. So, ich dann als jetzt Fachmann, sage ich mal, habe dann noch alles im Hinterkopf, Verfügbarkeit, tralala, nicht tralala, aber die ganzen Dinge, dass ich dann schaue, oh, wenn die Versorgung knapp ist, reicht mir das und so weiter und so fort, ist das alles verfügbar. Und so kann man dann eine gute Einschätzung haben, ob es reicht oder nicht. Und deswegen ist es mit den Studien schwierig. Und wenn dann Studien sind, ja, die Blutwerte waren super, dann denke ich mir immer so, ja, natürlich sind die super. Oder es gibt auch, gab jetzt auch letztes Jahr, glaube ich, war das eine Studie, wo sie Besitzer gefragt haben. Das war geil. Also ich fand die schwierig von der Aussagekraft, weil es wurden letztlich Besitzer gefragt, wie sie, also Besitzer von Hunden und Katzen, die vegetarisch ernährt werden, nicht vegetarisch, vegan und so weiter, wie sie die Gesundheit ihres Tieres einschätzen. Und das war dann sozusagen der Maßstab. Es wurde zum Beispiel vernachlässigt, dass insbesondere bei den Katzen auch einige Freigänger waren, ja, wo sie sich ja Mäuse holen. Das heißt, und wir wissen auch, da gibt es auch wieder Studien, dass die Wahrnehmung, also wie erkenne ich, dass mein Tier krank ist, und da kann jetzt jeder Tierarzt, jeder Kollege, der mir jetzt gerade zuhört, wird genau wissen, was ich meine, dass ja viele auch gar nicht erkennen, dass ihr krank ist. So, und jetzt frage ich einen Besitzer, der wahrscheinlich gar nicht so gut einschätzen kann, ob sein Tier gesund ist oder nicht. Und natürlich habe ich ja auch schon eine gewisse Auswahl an, also jemand, der sein Tier vegetarisch oder vegan ernährt, hat ja auch meistens bestimmte Vorstellungen oder ein großes Gesundheitsbewusstsein. Ja? Natürlich nicht alle, aber jetzt so, das heißt, da habe ich ja, ist es schwierig, solche Daten als Grundlage zu nehmen und zu sagen, die vegane Ernährung eines Hundes ist gesünder. Das heißt, die Studienlage ist halt echt schwierig, weil ich wenig oder jetzt auch, sagen wir mal, klinische Studien oder wirklich wo es jetzt um Gesundheitsparameter geht, die du ja auch erstmal definieren musst, sozusagen. Ja, deswegen ist es auch so, dass wir jetzt bei Tieren im Wachstum auch von der veganen Aufzucht einfach, ich würde auch abraten. Da, also ja, weil, also da würde ich schon gerne wissen, ob das wirklich genauso gut funktioniert oder nicht. So irgendwie. Aber ja, genau, deswegen, ja, tut mir leid, da gibt es, also Unverträglichkeit ist, haben wir ja schon gesprochen, das hängt, das kann man nicht pauschal sagen, weil das hängt sowohl mit der Zubereitung als auch mit der Wahl der Zutaten zusammen. Und grundsätzlich wird das schon auch vertragen, ja, keine Frage. Also da müssen wir jetzt, ne, wie definiert, Nadja, was ist für dich jetzt vertragen, was nicht vertragen? Das ist meiner Erfahrung nach doch ein sehr dehnbarer Begriff auch tatsächlich geworden. Genau, ja.
Jemand aus James Bond lauscht uns auch, nämlich Dr. No hat uns geschrieben.
Ach so. Lustig, cooler Name.
Aber das hatten wir schon ein bisschen angesprochen. Mhm. Und zwar will Dr. No wissen, wenn mein Hund schon weichen und häufigen Stuhlgang hat, ist es zu erwarten, dass es vegan noch mehr wird?
Habe ich schon wieder vorgegriffen, den Fragen.
Ja, du hast vorgegriffen. Aber
ich komme immer
zu Dr. No.
Ja, nicht unbedingt. Also es ist die Frage halt, warum weich und häufig. Ne? Es kann ja auch sein, zu wenig Ballaststoffe. Wenn es jetzt vielleicht eine BARF-Ration wäre, kann das vorkommen. Oder Dosenfutter oder wie auch immer. Und wenn ich jetzt auf vegan umstelle, habe ich ja pflanzliche Ballaststoffe von Haus aus mit drin. Also sollte das eigentlich besser werden. Ja. Andererseits natürlich vegan immer mit den Zutaten, was du auch schon gesagt hast, mit den, was haben wir gesagt, Blähungspotenzial. Also es kann sein, dass es mehr wird. Ich würde aber fast vermuten, dass die Konsistenz besser wird, aber dass es von der Menge her mehr werden könnte. Das wäre jetzt so mein, wie nennt man das, educated guess, meine vorsichtige Prognose, aber ich weiß natürlich jetzt nicht genau, was hat der Hund vorher gekriegt. Dann könnte ich das etwas genauer eingrenzen. Genau. Also lass es uns wissen, wenn du es ausprobierst.
Dr. No, lass es uns wissen. Ja, ich möchte eigentlich zum Abschluss eigentlich noch wissen, für alle Leute, die Bedenken haben, das Tier irgendwie jetzt vegetarisch oder vegan zu ernähren, kann denn der Hund bei einer veganen oder vegetarischen Ernährung so allmählich in so eine Mangelernährung reinrutschen? Das dauert ja alles immer ein bisschen.
Ach so,
das kommt ja,
ja
nicht von heute
ja
auf morgen, so eine Mangelernährung, sondern das zieht sich ja. Und dann merkt man es nicht jetzt so akut, sondern das kommt ja schleichend, sage ich jetzt mal.
Ja.
Sollte man da zur Sicherheit nicht lieber so ein Nahrungsergänzungsmittel dazugeben, prophylaktisch?
Unbedingt. Aber das gilt jetzt nicht nur für vegetarisch-vegane Rationen, das gilt für alle selbstgemachten Rationen. Ob ich jetzt barfe oder ob ich koche, ob ich Fleisch verwende oder nicht, ich brauche immer Nährstoffergänzung. Ich brauche Calcium, ja, das haben wir außer in Knochen oder jetzt Eierschalen nicht drin. Ich brauche Spurenelemente, ich brauche ein paar Vitamine. Also je nach Grundration natürlich unterschiedlichen Anteilen. Also bei fleischlosen Rationen hätte ich gerne etwas mehr Spurenelemente. Da brauche ich auch Eisen in der Regel. Dann, was ich vorhin schon gesagt hatte, brauche ich möglicherweise die eine oder andere Aminosäure, speziell bei veganen Rationen. Wenn es jetzt vegetarisch ist, wie schon gesagt, bin ich persönlich ein Fan von Carnitin und Taurin. Das gebe ich gerne dazu, machen andere vielleicht nicht, aber ich mache es gerne. Das heißt, das braucht man schon. Und B12, ja, manche Sachen hast du eben nicht. In pflanzlichen Zutaten, weil zum Beispiel auch Bierhefe wird gerne gegeben, weil es ja recht B-vitaminreich ist, aber B12 eben halt nicht, das fehlt da tatsächlich, solche Sachen, ja. Und es ist auch immer so, wir hatten das ja auch vorhin im Kontext mit den Studien, mit den Blutwerten und so weiter, also wenn ihr das macht, dann darauf kann man sich halt nicht alleinig verlassen. Und wir haben auch bei uns in der Praxis, wir haben Fälle teilweise, wie du sagst, wo Hunde nach Jahren noch nie Mineralfutter gesehen haben. Du denkst, wie geht das? Ja, gut, keine Ahnung, ob die vielleicht doch irgendwo mal was haben, was fressen, was dann der Besitzer vielleicht in der Anamnese gar nicht erwähnenswert findet. Und dann haben wir aber auch Tiere, die nur ein paar Monate irgendwie keine Supplemente kriegen. Und wir haben ja jetzt im Rahmen von Allergien gibt es so einen Richtwert, dass wir sagen, eine Eliminationsdiät, 2 bis 3 Monate. Und manche sind da sehr streng und sagen, da darf auch keine Ergänzungspräparate gegeben werden in dieser Testphase. Das heißt, für euch zur Orientierung, 2-3 Monate kann ein Tier ohne Probleme in der Regel ohne Ergänzungen auskommen. Bei einem Tier im Wachstum 2 Wochen. Maximal ist unsere Empfehlung, aber so langfristig oder ne, was wir vorhin auch hatten, wenn du jetzt einen Tag die Woche vegetarisch fütterst oder von mir ist auch 2, ist das kein Problem, solange du überwiegend eine ausgewogene Grundration hast, ausgewogen dann wirklich, wo alles drin ist, ist es okay. Aber wenn du jetzt dir überlegst, langfristig dein Tier so zu ernähren, dann musst du da unbedingt was ergänzen. Ja, das stimmt.
Hast du jetzt im Shop so Zusatzpräparate?
Ja, genau. Wir haben habe ich das vorhin schon erwähnt. Veggie heißt es, ist ein Allrounder, also ein rundum sorglos Paket mit Aminosäuren und Co. Das habe ich zugrunde gelegt, eben Rationen ohne Fleisch und vorsichtshalber auch Aminosäuren. Wenn das jemand für eine vegane Ration verwenden möchte, dann wäre das da auch mit enthalten. Also das passt eigentlich ganz gut. Genau.
Bierhefe hast du wahrscheinlich auch?
Also reine Bierhefe nicht. Da sind jetzt, da haben wir einfach Vitamine, ganz normal ernährungsphysiologische Zusatzstoffe mit drin. Bierhefe per se habe ich jetzt nicht im Sortiment, nee. Nicht rein. Ich habe Bierhefe Plus, da ist dann noch Kupfer, Zink und Mangan mit drin, aber das reicht nicht komplett.
Naja, du hast schon angesprochen, ein Kompromiss wäre es ja vielleicht generell zum Wohle von Gesundheit, Umwelt und Tierwohl, dass man vielleicht mal einen Veggie-Tag einlegt,
ja,
oder?
Ja, warum nicht?
Mensch und Hund.
Ja, klar, genau, kann man absolut machen.
Ne? Besser, ja? Flexitarier.
Der Hund ist ja eigentlich ein Flexitarier, finde ich. Also Der eignet sich da eigentlich sehr gut. Ist halt immer die Frage, was mag der Hund, was verträgt der Hund? Aber da kennt ihr eure Tiere ja und wisst es. Aber warum nicht? Also wir haben auch viele Besitzer, die das gerne machen. Ja, so ein Veggie Day.
Ja, wie gesagt, ein kontroverses Thema, mit dem man sich schon intensiver beschäftigen sollte, wenn man ja das machen möchte.
Ja,
bei der Tierernährung
schon komplex,
auch. Und im Zweifelsfall würde ich auf alle Fälle einen Fachtierarzt zu Rate ziehen. Ne?
Ja, also der kennt sich damit auf jeden Fall aus und kann euch da gut beraten, genau. Ist nie verkehrt.
Was haben wir denn als nächstes Thema, Julia?
Ja, was haben wir uns überlegt? Genau, ach ja, eins meiner Lieblingsthemen. Aber ich habe mir das Gefühl, ich sage das zu jedem Thema, dass es eins meiner Lieblingsthemen ist. Aber das gehört definitiv dazu. Magen und Darm, habe ich mir gedacht. Das ist ja irgendwie
Alarm.
Alarm im Darm, genau. Nee, haben wir auch unfassbar viele Patienten tatsächlich. Also im Moment auch wirklich so der überwiegende Teil. Und da habe ich mir gedacht, da könnten wir auch mal Fragen zu beantworten. Also schickt uns eure Fragen zum Thema Magen und oder Darm, Darm allein. Gucken wir mal, wie viel wir kriegen, ob wir einen machen oder zwei. Gerne an info@napcheck.de oder über unseren Facebook-Kanal, Insta-Kanal. Freuen wir uns. Und auch bitte die Katzenhalter, gerne schickt uns Fragen.
Sind wieder dabei. Die sind ja immer ein bisschen unterpräsentiert, finde ich, die Katzenhalter.
Ja gut, aber wahrscheinlich, weil Katzen auch einfach so selber ihre Entscheidungen treffen, was sie fressen wollen und was nicht. Aber nein, also schickt uns gerne alle eure Fragen. Wir machen dann wieder was Schönes draus. Mhm. Ich freue mich, dass ihr da wart. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und danke dir, Manu, für die Moderation.
Danke, tschüss.
Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.